Kirchenrat begrüßt die Gemeinde und alle Gäste hier in der Kirche und an den Geräten zu Hause mit dem Wochenspruch aus Psalm 98, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Diener am Wort heute ist Pastor in Ruhe Gerd Feldmann aus Hochstiele. An der Orgel begleitet uns Rita Tüchter. Die Türkollekte ist heute bestimmt für die Synode. Hinweisen möchten wir auf den Gottesdienst heute Nachmittag um 14 Uhr mit Pastor Fisser für Gehörlose. Alle oder die ganze Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen. Und auch dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet und übertragen. Im Anschluss an den Gottesdienst heute Nachmittag wird zu Kaffee und Tee eingeladen. Nächsten Sonntag feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Die Türkollekte ist dann bestimmt für den Verein Rettungsschiff Sea-Watch e.V. Pastorin Franke leitet den Gottesdienst. Im Gottesdienst nächste Woche werden Fenner Hüsken und Heidrun Ahrens aus dem Kirchenrat und Harald Jacobs aus dem Finanzausschuss verabschiedet. Nach abgehaltener Wahl sollen Lambertus Ahrens als Ältester und Helmut Lichtendonk als Diakon in ihr Amt eingeführt werden. Jan Paus hat sich bereit erklärt, als Nachfolger von Harald Jacobs im Finanzausschuss mitzuwirken. Wir danken allen, die bereit waren und sind, in der Gemeinde des Herrn mitzuarbeiten. Mit kirchlichem Attest hat sich Johann van Zwoll der reformierten Kirchengemeinde in Oelsen angeschlossen. Wir wünschen Johann in der neuen Gemeinde alles Gute und Gottes Segen. Und nun wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich darf mich diesem Gruß anschließen und begrüße alle zu unserem heutigen Gottesdienst am Sonntag, der den Namen Kantate trägt. Das ist lateinisch und heißt singt, singt dem Herrn ein neues Lied. Wir werden in diesem Gottesdienst wieder singen können, wie in alten Zeiten, hätte ich fast gesagt. Und viele Lieder, die wir heute miteinander anstimmen, bringen auch das Motto dieses Gottesdienstes oder dieses besonderen Sonntages Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied zum Ausdruck, Psalm 98 insbesondere. Auch der Predigtext wird sich um das Thema, nein, nicht um das Thema singen, aber beinhaltet doch eine Szene, in der Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und zu Gott beten und ihn loben. Und auch das wollen wir in diesem Gottesdienst tun. Gott loben, Gott danken, ihm unsere Klagen bringen, zu ihm kommen, so wie wir sind, mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Wir wollen nun stille werden und uns recht vorbereiten auf diesen Gottesdienst. Unser Anfang und auch unser Ende sei im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgeben wird, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, nun wie angekündigt, Psalm 98, singt, singt dem Herrn neue Lieder, er ist's allein, der Wunder tut. Mit unserem Singen bereiten wir auch gleich noch die Schriftlesung vor, die wir dann an späterer Stelle hören. Psalm 98, 1 bis 3. Thank you. Lasst uns miteinander beten. Herr, unser Gott und Vater, nun sind wir in deinem Haus, um uns zurüsten zu lassen, im Hören auf dein Wort, im Gebet, im gemeinsamen Singen. Wir wollen uns stärken lassen für dieses Leben und wir wollen uns deine Nähe neu zusprechen lassen. Herr, hier in unserem gemeinsamen Gottesdienst, da fällt es uns leicht, dir fröhliche Lieder zu singen, dich zu loben. Aber wir denken an so vieles, was während der vergangenen Woche unter der Überschrift das ewig alte Lied abgelaufen ist. Wir sind aneinander vorbeigegangen, ohne uns wahrzunehmen. Wir haben dich vergessen als den, der doch zu unserem Leben gehört und den wir kennengelernt haben als den, der ohne uns nicht sein will. Wir haben Dinge getan und Worte gesagt, die vor dir nicht bestehen können. Immer wieder kam es zu schrillen Misstönen, die unsere Beziehungen prägten. Zu dem alten Lied, das mit dem Wort Ich statt mit Du anfängt. Und in vielem haben wir dich nicht geehrt. Du und deine Liebe, ja, das alles müsste tonangebend sein, das müsste uns prägen, das müsste uns deutlich ins Gesicht geschrieben sein. Aber wir werden deiner Einladung nicht immer gerecht. Herr, gib uns heute Morgen im Hören auf dein Wort, im Singen der Lieder, im Gebet ein neues Lied ins Herz. Ein Lied, das dich ehrt mit dem ganzen Leben, das andere nicht vergisst. Und ein Lied, das von der Hoffnung zeugt, die du uns in Jesus Christus geschenkt hast. Amen. Liebe Gemeinde, Gott spricht uns immer wieder seine Vergebung zu. Auch mit dem Wort, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Ja, wir hören jetzt die Weisung aus dem Kolosserbrief.
Wir hören die Weisung aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und trage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Vom Lied Nummer 302 singen wir nun die ersten beiden Strophen.
Musik.
Lasst uns noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir singen heute Morgen fröhliche Lieder, aber du weißt, es ist uns nicht immer nach Singen zumute. Auch Christen wissen etwas von dunklen Stunden, wissen etwas von beschwerten Herzen und betrübten Sinnen. Aber wir wissen auch etwas von deiner helfenden und tröstenden Gegenwart, die uns durch dein Wort erschlossen wird. Wir wissen etwas von deiner Kraft, die in uns Schwachen mächtig ist. Dafür wollen wir dir danken und dich preisen. Und wir bitten dich, dass du uns in diesem Gottesdienst ansprichst, dass du uns dein Wort, das doch kein anderes als ein Wort des Lebens ist, in unser Herz gibst. Und es verdies dein Wort nicht nur recht verstehen, sondern auch über diese Stunde hinaus bewahren. Denn schon morgen fängt der Alltag wieder an und jeder Tag hat seine eigene Sorge. Nimmt uns gefangen, regiert unsere Gedanken. Darum unsere Bitte. Gib dein Wort tief in unser Herz hinein, dass es dort wirke und dass wir spüren, es gibt keinen Tag in unserem Leben, an dem du nicht bei uns bist. Und keine Stunde, in der wir nicht mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen. Wir hören jetzt als Lesung Psalm 98.
Der königliche Richter aller Welt. Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen.
Vor der Predigt stimmen wir miteinander an Psalm 47. Auch von diesem Psalm singen wir zwei Strophen.
Thank you.
Ja, liebe Gemeinde, wir singen heute einige Psalmen und ich habe neulich den sehr netten Bericht von Johann Vogel gelesen in den Grafschafter Nachrichten. Da hat sich, glaube ich, die altreformierte Jugend Gedanken gemacht über die Zukunft der Kirche, über andere Gottesdienstformen. Und ich hoffe und bete, dass in diesen Gottesdiensten dann auch noch unsere Psalmen einen Platz haben, die ja einfach zu unserer Tradition gehört. Und ich denke manchmal zurück, als ich gerade die Kinder habe rausgehen sehen, was zu meiner geistlichen Entwicklung, wenn ich das mal so sagen darf, gehört war, dass ich in den Gildhauser Gottesdiensten oft neben meinem Großvater gesessen habe. Und wenn dann Psalmen gesungen wurde, dann bebte die Bank und mein Großvater sang aus vollem Halse, sodass sich manche umdrehten und ihn anschauten. Und ich merkte, er singt nicht nur diese Psalmen, sondern im Singen lebt er in diesen Psalmen und hat sie ganz verinnerlicht. Ich habe einfach nicht mitsingen können. Ich habe immer nur so nach oben geguckt und sah diesen Mann so etwas von inbrünstig singen und erfüllt, dass mich allein sein Gesang schon überzeugt hat. Das war eine ganze Predigt für einen kleinen Jungen, der so damals so alt war wie die Kinder, die gerade zum Kindergottesdienst gegangen sind. Und ich hänge sehr an dem Psalm. Deshalb singen wir vielleicht heute für den einen oder anderen ein paar zu viel. Aber ich finde, es muss mal sein. Gesungen haben auch Paulus und Silas, auch wenn es hier nicht so ausdrücklich gesagt wird, aber sie lobten Gott. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag. Übrigens auch Kolosser ist ein Text für diesen heutigen Sonntag. Und hier geht es nun um Paulus und Silas im Gefängnis. Apostelgeschichte 16 ab Vers 23. Und da man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und gebot dem Kerkermeister, dass er sie wohl verwahrte. Der, da er solches Gebot empfangen hatte, warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in einen Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, und jetzt kommt's, und lobten Gott. Und das hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber ward ein großes Erdbeben, so dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses. Und alsbald wurden alle Türen aufgetan und die Fesseln aller gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fing an zu zittern und fiel Paulus und Silas zu Füßen. Und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort Gottes und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und all die Seinen alsbald und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, da er an Gott gläubig geworden war. Amen. Liebe Gemeinde, bei einem Hausbesuch vor etlichen Jahren saß ich mit der Familie zum Abendbrot und die taten das, was ich vom Grunde meines Herzens im Grunde gar nicht leiden kann. Sie guckten nämlich Fernsehen beim Abendessen. Aber gut, es war eine Talkshow mit Günther Jauch und ich merkte schnell, diese Sendung war anders als so viele Krawallsendungen in diesem Metier. Da gifteten sich die Menschen, die da eingeladen waren, nicht an. Sie hörten einander zu und jeder erzählte ein bisschen was aus seinem Leben. Das waren allesamt Menschen, die hatten ein schweres Schicksal zu tragen. Ein Schicksal, das ihr Leben von Grund auf änderte. Da war erstens Samuel Koch. An den erinnern sich bestimmt noch viele. Das ist der, der bei Wetten, dass bei Thomas Gottschalk einen sehr schweren Unfall erlitten hat und seit der Zeit im Grunde vom Hals ab gelähmt ist. Er kann sich kaum bewegen und er saß damals in der Talkshow mit seinem Vater und mit seinen Schwestern. Der andere Gast war Udo Reiter, der Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, ebenfalls gezeichnet durch einen schweren Autounfall, auch er saß im Rollstuhl. Und der dritte Gast war Nikolaus Schneider, der ehemalige Präses der EKD, Bischof der EKD, kann man sagen. Und Nikolaus Schneider hatte etwas ganz Furchtbares erlebt. Er hatte seine Tochter verloren. Sie war an Leukämie gestorben, die jüngste Tochter. Und Günther Jauch ist ja nun einer derjenigen, die noch einigermaßen einfühlsam auch nach dem Befinden der Menschen fragt. Und das tat er bei diesen Gästen auch. Und es kam auch die Sprache auf Gott. Und die Frage, ob und wie diese Schicksalsschläge den Glauben an Gott verändert hat, erschüttert hat. Und das fragt er den Samuel Koch ganz direkt. Er sagt, Herr Koch, dieser Unfall hat Sie wohl im Glauben erschüttert. Und Samuel Koch, der gläubige Christ, als den wir ihn ja wir später kennengelernt haben, antwortete mit fester Stimme, ja, dieser Unfall damals im Fernsehstudio hat mich erschüttert, auch meinen Glauben erschüttert, aber nicht gestürzt. Ja, es war erstaunlich, solche Töne zur besten Sendezeit hören zu können. Um ein ganz ähnliches Thema wie bei Günther Jauch geht es auch hier im Predigtext. Auch da wird geschildert, wie Menschen Erfahrungen mit Gott machen. Erfahrungen, die sie in dem Augenblick, in dem sie sie machen müssen, nicht gleich verstehen und einordnen können. Erfahrungen, die sie im Gegenteil ganz schön mitnehmen und fertig machen, ja umhauen. Und doch am Ende erkennen lassen, was wirklich trägt und was bleibt, wenn alles andere zu Staub und Asche zerfällt. Es sind ja im Grunde drei wichtige Erfahrungen, die uns Lukas hier in seiner Apostelgeschichte schildert. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte eines Gefangenen gelesen, eines Gefangenen, der ganz allein im Gefängnis von San Marino saß. San Marino ist der kleinste Staat in Europa, hat natürlich ein Gefängnis, aber da gibt es natürlich nicht so furchtbar viele Kriminelle, dass das Gefängnis immer voll ist. In diesem Fall saß er da ganz alleine. Und er wurde auch gut betreut. Er konnte sich Essen bestellen aus einem nahegelegenen Restaurant. Er hatte von seiner Zelle aus einen Blick aufs Meer. Aber das Schlimmste für ihn war, er war in Isolationshaft. Er hatte keinen Menschen, mit dem er sprechen konnte. Er war 23 Stunden des Tages allein in seiner Gefängniszelle. Auf das gute Essen aus dem Restaurant hätte er gerne verzichtet. Wenn er einen Wunsch frei gehabt hätte, wäre es dieser gewesen. Ich möchte einen Mitgefangenen haben, mit dem ich mein Leben teilen, mit dem ich reden kann. Ich möchte diese Zeit nicht alleine absitzen. Dieses Luxusproblem hatten Paulus und Silas damals nicht. Stattdessen saßen sie in einem Block. Das heißt, sie konnten sich nicht bewegen. Die Beine waren festgezurrt in diesem Block oder wie Luther übersetzt, in diesem Stock. Ihnen blieb im Grunde nichts anderes übrig, als sich mit ihrem Rücken, der nach der Auspeitschung ganz schön wehtat, in den Dreck zu legen. Und sie hatten auch keinen Blick aufs Meer, sondern in ihrer Zelle, in diesem Loch, herrschte absolute Finsternis. Das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt im Gefängnis ganz tief unten in einem absolut dunklen Loch und hat sonst nichts zu tun. Unbeweglich. Da saßen oder lagen die beiden nun, indem sie gelandet waren in diesem Loch. Ja, warum? Weil sie die christliche Botschaft verkündigt hatten. Sie hatten genau das getan, was Jesus den Menschen aufgetragen hat, den Seinen aufgetragen hat. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Das hat Paulus sein Leben lang getan. Und er hat dafür ganz viele Nachteile in Kauf genommen. Das war herausgekommen, als sie sich für Gott engagierten. Und Gott hatte das offenbar zugelassen, dass man sie nach der Folter in ein tiefes Loch gesperrt hat. Er hat ihnen diese Erfahrung nicht erspart. Solche dunklen Löcher gibt es auch heute noch, in ganz wörtlichem Sinne. Und wir wissen von solchen Löchern und von solchen Folterzellen in vielen Ländern dieser Welt. Ein Mensch, der in Nordkorea mit einer Bibel erwischt wird, kommt in eine Art Konzentrationslager. Er kommt auch in einen Block, in eine Isolationszelle, in ein finsteres Verlies. Wir wissen das auch von Menschen aus dem Iran, die geflüchtet sind, weil sie Christen waren, hier um Asyl gebeten haben. Und sie erzählen dann auch, wie schwer der Weg war. Sie wurden verhaftet, weil Nachbarn sie angeschwärzt hatten, weil sie Lieder gehört hatten aus dem Nachbarhaus. Sie hatten Gott gelobt und wenig später standen die revolutionären Garden vor der Tür, haben diese Menschen verhaftet. Und was dann mit ihnen geschah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dunkle Löcher gibt es auch im übertragenen Sinne. Wir können Gott sei Dank unseren Glauben in Frieden und Freiheit leben und uns wird niemand ins Gefängnis stecken, nur weil wir sagen, wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber wir kennen auch andere Löcher, in denen wir stecken. Löcher im übertragenen Sinne. Zum Beispiel Erkrankung der Seele. Ich erlebe das gerade bei der Tochter meiner Nichte. Die ist 13 Jahre alt, wird bald 14. Ich habe das Kind getauft. Jetzt hat man bei ihr Schizophrenie festgestellt. Sie hört Stimmen, sie sieht Dinge, die nicht da sind. Sie lebt in einer ganz anderen Welt. 14 Jahre und die Ärzte haben meiner Nichte wenig Hoffnung gemacht, dass sich daran jemals etwas ändern wird. Tabletten kann sie nicht nehmen, weil sie nebenher auch noch magersüchtig ist. Sie isst nichts, weil sie alles irgendwie für vergiftet hält. Also sie lebt in ihrer eigenen Welt und im Grunde ist es ein dunkles Loch und wer jemals mit schwer psychisch Kranken zu tun gehabt hat, weiß, wie tief diese Löcher sind, in denen sie sitzen. Und das ist im Grunde bei ihrer ganzen Familie so. Jeder macht sich Sorgen. Alle haben das Gefühl, wir sind mit der Erkrankung dieses Menschenkindes in einem dunklen Loch gelandet. Oder Schicksalsschläge wie etwa Samuel Koch, der sich nun dauerhaft bis zu seinem letzten Atemzug so fühlen muss wie Paulus und Silas in ihrem Block. Erfahren von Auswegslosigkeit, von einer Sackgasse, wo man nicht mehr rauskommt, wo es keinen Wendehammer gibt, sondern wo man vor der Wand steht. Es gibt sicherlich auch unter euch, wie sollte es anders sein, manche Erfahrungen von dunklen Löchern, wo ihr sagt, mir wäre das besser erspart geblieben. Mein Leben hat sich seit dieser Erfahrung geändert. Als Christen nehmen wir immer oft sehr schmerzhaft und mit vielen Fragen und manchmal unter Klagen und unter Rufen wahr, Gott verschont uns vor diesen Erfahrungen nicht. typische Erfahrung eines Pastors, der sich immer wieder mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Ja, warum passiert uns das? Warum uns? Wenn man Christ ist, bewusst als Christ leben will, heißt das nicht, dass man keine Probleme mehr hat und dass man ohne Fragen über Gottes alte Erde läuft. Dass alles im Leben sich immer zum Guten wendet. Eine Erfahrung, die wir Gott sei Dank auch machen, dass wir aus bestimmten Löchern wieder rauskommen. Aber die Wege, die wir gehen müssen, die wir schon gegangen sind und vielleicht noch gehen werden, diese Wege sind oftmals ganz andere als die, die wir uns erträumt haben oder die wir uns gewünscht haben. Anderes ist nun in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig und der Text zeigt das sehr deutlich. Paulus und Silas saßen in diesem Loch, aber sie waren vorbereitet. Jetzt nicht mit irgendeiner Feile, wo sie vielleicht ihre Ketten hätten durchfeilen können und fliehen können. Nein, wir hören, wie sie um Mitternacht beteten und Gott lobten. Das heißt, die beiden führten mitten im Alltag sozusagen ein geistliches Leben. Sie kannten nicht nur die Welt des Gefängnisses und des Alltages und der Begegnung mit anderen Menschen, sie kannten auch ein Stück der Ewigkeit, die zu ihnen in Jesus Christus gekommen war. Und diese Ewigkeit war ein Teil ihrer Existenz, ihres Lebensvollzuges. Paulus und Silas, sie kannten die Texte, auf die Verlass ist und die von einer anderen, von einer höheren Wirklichkeit zeugen. Sie kannten diese Texte offensichtlich auswendig. Die Engländer sagen by heart. Sie kannten sie mit dem Herzen. Diese Texte, die ja auch wir kennen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich Jesus Christus gehöre mit Leib und Seele. Das hat sich hoffentlich tief in unser Herz eingeprägt. Diese Texte sind mit ihnen gegangen. Sie waren ein Teil von ihnen. Es war sozusagen eine geistliche Überlebensration, die sie jetzt in diesem Augenblick da unten, in dieser absoluten Dunkelheit hatten. Und diese Überlebensration konnte ihnen auch keiner wegnehmen, weil sie eben ein Teil von ihnen war. Und das half ihnen, in diesem Loch zu existieren, zu leben, es auszuhalten. Sie wussten, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, auch in diesem Loch. Das wussten sie nicht von sich aus, sondern sie hatten es irgendwann mal gehört und sich zu Herzen genommen und auswendig gelernt. Als mein Vater in Kriegsgefangenschaft war, der war sehr lange in Kriegsgefangenschaft, da hat er nach dem Kriege überhaupt nicht über dieses Thema gesprochen. Aber dann hatte er einen gesundheitlichen Zusammenbruch und dann konnten wir etwas offener über diese schwere Phase seines Lebens reden. Er war in russischer Gefangenschaft. Und ich sagte, Papa, was hat dich denn aufrechterhalten? Er sagt, das, was ich auswendig konnte an Gedichten und viele, viele Sprüche aus der Bibel. Und manchmal ist es für mich eine großartige Erfahrung, wenn ich in einem Altenheim bin, in einem Pflegeheim. Und diese Menschen wissen noch nicht mal mehr ihren eigenen Namen. Aber dann fange ich an, das unser Vater zu beten und die Lippen bewegen sich. Das haben sie tief intus. Und sie sind vielleicht in einer ganz anderen Welt, aber sie sind auch in diesem Augenblick ein Teil der Welt Gottes. Oder wenn alte Menschen singen, die Puppen, die müssen eigentlich gar nicht mehr auf die Leinwand gucken. Viele von euch nicht. Die können das auswendig. Wissen wir eigentlich, was wir uns Gutes tun, wenn wir zum Beispiel regelmäßig in den Gottesdienst gehen? Ich hoffe nicht, dass das eine Pflichtübung ist, die wir vollziehen, sondern das, was wir uns hier auch immer wieder durch Wiederholung einprägen. Dass es eine Struktur gibt, das kleine Gloria. Allein Gott in der Höhe sei er. Das können wir dann auch singen, wenn wir, ja, wenn wir nichts anderes mehr singen können vielleicht. Aber das haben wir intus. Was wir hier tun, das ist Wiederholung. Wir prägen uns das ein. Und es ist präsent und da und es ist sozusagen dann auch verfügbar, wenn wir in Lebenssituationen hineinkommen, in denen wir so kaputt und so traurig und so schwach sind, dass wir kein selbstformuliertes Gebet mehr über die Lippen bekommen, sondern dass wir uns dann an die uralten Worte erinnern, die wir vielleicht im Konfirmandenunterricht gelernt haben, vielleicht jeden Sonntag hier im Gottesdienst gehört haben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Das ist etwas anderes als Selbstoptimierung, das Schlagwort der heutigen Zeit. Das ist Gottes Optimierung für schlechte Zeiten. Wenn wir einmal so richtig in einem dunklen Loch stecken, werden wir merken, was uns trägt. Welche Materialien wir haben, die diesen Druck aushalten. Es ist das, was Paulus und Silas auch geholfen hat, das, was uns durch Übung vertraut ist. Ja, es hilft uns, wenn wir auch sonst im Alltag daran gewöhnt sind, uns an Gott zu klammern. Wenn wir regelmäßig beten. Meine Mutter sagte zu mir immer, fang den Tag im Aufblick zu Gott an und beschließe ihn, wenn du die Augen abends zum Schlafen schließt, auch im übertragenen Sinne im Aufblick zu Gott. Das ist das Problem, was ich oft erlebt habe, auch in meiner Gemeinde, in meinem Leben als Pastor, dass Menschen, wenn sie dann vom Leben geprügelt wurden, so ganz wehrlos dastanden, weil es kaum noch geistliche Substanz gab. Kein Wort Gottes, das sie kannten, mit dem sie sich gegen all das wehren und zurüsten konnten, was ihnen das Leben zumutet. Das, was Paulus und Silas geholfen hat, das wird auch uns helfen. Das hilft uns weiter, wenn wir manchmal den Alltagsrhythmus unterbrechen. Wenn wir den Kalender lesen beim Essen oder nach dem Essen. Wenn wir in der Bibel lesen. Dann wird das auf der dunklen Folie des Lebens plötzlich ganz lebendig. Das kann uns keiner mehr nehmen. Wenn uns sonst im dunklen Loch alles genommen wird, dass unser Vater, die Frage 1, das eine oder andere Lied, das kann dir keiner nehmen. Wie viele Christen haben in ihrem Leben schon die Erfahrung gemacht? Ja, machen wir uns ganz bewusst daran, uns in unserem Leben solche geistlichen Überlebensrationen aufzubauen. Jetzt, als der Krieg anfing, habe ich im Radio oft gehört, ja, jetzt müsst ihr ungefähr 10 Kilo Haferflocken kaufen, 10 Kilo Reis und 10 Kilo von dem und x Kisten Mineralwasser, damit ihr Rationen habt, wenn es mal zum Schlimmsten kommt. Daran denken wir. Aber denken wir auch, welche Rationen wir haben, wenn es seelisch zum Schlimmsten kommt, wenn alles über uns zusammenbricht. Und dann haut es die Gefängnisinsassen mit einem Mal um. Da kommt ein Erdbeben. Die Mauern brechen. Und ich habe so gedacht, so ein Erdbeben mitzuerleben ist nicht witzig. Ich habe in Heidelberg mal ein kleines miterlebt. Schon das war nicht witzig. Ja, da wackelten die Lampen. Aber so ein richtiges Erdbeben, wie die Japaner es kennen, das ist richtig lebensgefährlich. Da hält kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist zugleich eine traumatische Erfahrung, wenn man merkt, dass sich vieles, auf das man sich ganz unhinterfragt verlassen hat, gar nicht so selbstverständlich ist. Es ist merkwürdig oder es würde uns traumatisieren und umhauen, wenn der Boden, auf dem wir stehen und sitzen, mit einem Male anfängt zu wackeln. Eine Erfahrung, die vielleicht die wenigsten von uns gemacht haben. Wenn das pulverisiert wird, was uns wie selbstverständlich Halt gegeben hat, Es gibt solche Erdbeben nicht nur in Natura, sondern auch in unserem Leben. Erdbeben, die wir auf keiner Richterskala ablesen können. Es gibt Erschütterungen, die uns im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen wegzieht. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal erlebt, die eine oder andere auch. Dass man eine Nachricht hört und plötzlich fangen die Knie an zu wackeln und du spürst, das Leben, das du bis jetzt gelebt hast, das wird es nicht mehr geben. So erfährt der Gefängniswärter hier in der Geschichte, von einer Minute auf die andere hat er nichts mehr im Griff. Er, der Verwalter des Gefängnisses, der Mann, der Schlüssel, hat nichts mehr im Griff. Gar nichts mehr. Das Gegenteil. Die gesamte berufliche Zukunft steht auf dem Spiel. Das ist nun der Fall. Das stürzt ein wie ein Kartenhaus. Auch da musste ich denken, dass Gott unser Leben erschüttern kann, ins Wanken bringen kann, dass wir beben. Ja? Diese Erfahrung hatten die Teilnehmer der Talkrunde bei Günther Jauch alle gemacht. Samuel Koch, Nikolaus Schneider und der Herr Reiter. Sie hatten in ihrem Leben erfahren, dass in Sekundenfrist das Leben ein grundstürzend anderes sein kann. Dass ihnen der Boden unter den Füßen weggerissen werden kann. Dass sie nichts mehr so erleben, wie sie es vorher erleben. Und das sind keine schönen, keine prickelnden Erfahrungen. Ich selbst habe solche Erfahrungen noch nicht gemacht, aber viele Menschen kennengelernt, die das aushalten und ertragen mussten. Das sind keine interessanten Horizonterweiterungen. Das hat mit Selbstoptimierung dann nichts mehr zu tun. Mit vielen Dingen, die wir äußerlich so wichtig finden. Sondern solche Erfahrungen sind erst einmal nur furchtbar. Wenn man neben Eltern sitzt, die ihr Kind verloren haben durch einen furchtbaren Unfall, nur weil der Fahrer meinte, er wäre so etwas wie Michael Schumacher hinter seinem dicken Auto. Lukas schildert uns hier, wie Gott durch solche Erschütterungen ja ganz weit weg rückt, aber wie diese Erschütterungen genutzt werden, um daraus, ja, fällt mir schwer, das zu sagen, aber der Text gibt einem das vor, Gutes entstehen zu lassen, ja, Menschen zu einer Lebenswende zu helfen. Bei so manchen Menschen, habe ich gedacht, muss manchmal etwas passieren. Da muss mal der Boden unter den Füßen so ein bisschen zum Wanken kommen. Das müssen ja nicht diese furchtbaren Dinge sein, die uns weghauen, sondern nur der Boden muss mal so ein bisschen wanken, muss all das, was bisher ganz selbstverständlich war, mal fraglich werden, bevor er zum Verstand kommt. Bevor er anfängt, noch einmal ganz neu über sein Leben nachzudenken, bevor er anfängt, ja, sich noch mal neu zu orientieren und vielleicht auch zu erkennen, wie hohl und wie platt und wie sinnlos das Leben bisher gewesen ist. Ich habe mal gedacht, die Corona-Pandemie könnte den einen oder anderen oder könnte die ganze Gesellschaft mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass die Menschen anfangen, dass wir eben nicht nur davon leben, dass wir fünfmal im Jahr in Urlaub fahren oder was weiß ich, sondern dass wir andere Fundamente brauchen, um sinnvoll zu leben. Aber das ist vielfach nicht passiert. Das Erste, was ich nach der Aufhebung des Flugverbots oder des Urlaubsverbots auf Mallorca erlebt habe oder im Fernsehen gesehen habe, war, dass Menschen sich vor den Schaltern der Lufthansa geprügelt haben, weil jeder den besten Platz haben wollte, als hätten sie nicht gelernt, worauf es ankommt. Manchmal geht mir tatsächlich der Gedanke durch den Kopf, dass diesem oder jenem Menschen doch mal gut täte, in Frage gestellt zu werden, dass auch das, was er bisher getan hat. Menschen, die sich nur für ihre Hobbys interessieren, nur dafür, dass sie am Wochenende rausfahren können und sie merken nicht, wie platt ihr Leben manchmal ist, weil sie sich an Äußerlichkeiten klammern. Das ist nicht schlimm, aber wenn dann das Elementare fehlt, und für mich ist das Elementare das Getragensein durch Gott und die Gegenwart Gottes in meinem Leben, dass sie drauf und dran sind, dieses Ziel zu verpassen. Ich sage nicht, Herr, wie wäre es mal mit einem Erdbeben, aber manchmal ist mir dieser Gedanke, ich sage das ganz offen, wohlgekommen. Man will den Leuten nichts Böses. Es wäre viel schöner, wenn sie den Weg selber von diesen Oberflächlichkeiten auch mal verlassen würden. Aber manchmal kommen die Erdbeben dann tatsächlich und die Menschen werden wach und sie lassen sich auf diese Weise den Weg zum Grund des Lebens zu Christus führen. Wie der Gefängniswärter in dieser Geschichte, denn das ist sozusagen der Impuls, den ich hier empfangen habe. Denn das eine macht Lukas hier ganz deutlich: Wenn Gott das Leben von Menschen erschüttert, dann tut er das nicht, weil er Freude daran hätte, ihnen einen Schrecken einzujagen oder das Leben zu verdunkeln, sondern weil er ein Ziel hat. Er will nur eines, und das ist summa summarum das Wichtigste, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und worin besteht die Wahrheit? Die Wahrheit ist, und es ist auch gut, wenn wir uns das ins Herz schreiben lassen. Die Wahrheit besteht nicht darin, dass wir etwas tun müssen, um Gottes Kinder heißen zu dürfen, sondern dass Gott selber alles tut, um uns zu seinen Kindern zu machen, oder wie die Alten sagten, um uns selig zu machen, um uns, wie die Kinder sagen, in den Himmel zu bringen. Der Gefängniswärter merkt hier zunächst einmal nur eines: Hinter der Erschütterung, die ich erfahren habe, steckt ein ganz anderer. Der hat jetzt mein Leben durcheinander gewirbelt in einer Weise, dass ich nur fluchen könnte. Aber wie komme ich denn jetzt zu dem richtigen Verhältnis zu dem, der größer ist als ich? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das sagt er. Und das ist unser letzter Gedanke. Paulus und Silas gehen auf die Frage des Gefängniswärters nur indirekt ein. Sie sagen schlicht und einfach: Glaube an den Herrn Jesus Christus. Lass Gott in dein Leben. Akzeptiere die Ewigkeit in deiner Zeitlichkeit. Das ist vielleicht nicht gerade die Antwort auf die Frage, was der Gefängniswärter tun soll, sondern Paulus und Silas machen dem Gefängniswärter mit diesem Wort klar, dass seine Frage völlig falsch war. Nicht du sollst etwas tun, sondern du sollst darauf vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint. Lass dich lieber, Gefängniswärter, einfach nur beschenken. Lass es zu, dass Gott in dein Leben tritt, und lass dir erklären, was er in Jesus Christus für dich getan hat. Und das genau geschieht dann. Gott beschenkt reichlich in dieser Nacht. Nicht nur den Gefängniswärter, sondern sein ganzes Haus wird hier jetzt in die Nähe Gottes gerückt durch die Taufe. Er beschenkt sie alle mit einer Gottesbegegnung durch das Wasser der Taufe. Er rettet diese Menschen, er macht sie selig, macht sie zu Menschen, die sich von Herzen darüber freuen, dass Gott sie angesprochen hat. Dass Gott ihr Leben, ihr Heil, ihre Rettung nicht nur will, sondern auch bewirkt, weil sie selber das gar nicht könnten, so wie wir es auch nicht könnten von uns aus. Sondern dass wir nicht vergessen, dass wir Angesprochene, Gewollte, Geliebte sind. Wenn wir in unserem Leben in dunklen Löchern sitzen oder wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann helfen uns nicht alte Gottesbilder. Dann helfen uns nicht Bilder von einem harmlosen Gott, der sich hier und da mal zu einer kleinen Festivität einladen lässt, den wir gerne dabei haben an festlichen Tagen, aber ansonsten in unserem Leben keine Rolle spielt. Wenn wir wirklich danach fragen, wer Gott ist, dann brauchen wir uns nicht mit den Erfahrungen der dunklen Löcher und des schwankenden Bodens zu begnügen. Gott, und das möchte ich zum Schluss sagen, hat überdeutlich gezeigt, und er zeigt es uns praktisch mit jedem Gebet, mit jedem Lied, das wir singen, mit jedem Gottesdienst, den wir halten. Er zeigt es uns überdeutlich, was er mit uns vorhat. Dass er auch uns in unserer Taufe, als er uns zu seinen Kindern berufen hat, ewige Treue geschworen hat. Gott will, dass wir selig werden. Dafür steht Golgatha über dieser Welt. Was in unserem Leben auch noch wackeln mag, Gottes Liebe macht keinen Rückzieher. Das dürfen wir auch in der Schwachheit unseres Glaubens neu verstehen. Er kippt nicht um und seine Kraft wird mächtig sein und sich mächtig erweisen, nicht nur in unseren dunklen Löchern, sondern auch in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasst uns nun das Lied Nummer 325, die Strophen 1, 2 und 10 singen.
Yeah.
festgestellt, schon 11 Uhr gewesen. Ich bin manchmal so ein bisschen aus der Zeit gefallen bei den Predigten. Das tut mir leid, wenn ich da ein bisschen zu lange gepredigt habe, mal wieder vielleicht. Aber es sind in der Pöste, Graufschuppe. Ja, lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es gut mit uns meinst, auch wenn wir deinen Willen nicht immer verstehen. Gib uns immer wieder die Kraft und die nötige Einstellung, dass wir dich suchen im Auf und Ab unseres Lebens, dass wir auf dich vertrauen, wenn der Boden unter den Füßen wankt, und dass wir die Gewissheit haben, wenn wir in abgrundtiefer Dunkelheit uns wiederfinden, dass du das Licht des Lebens bist. Herr, mit unseren Liedern haben wir dir unseren Dank gesagt für alles, womit du uns segnest und beschenkst. Denn unserem Loben geht immer das Empfangen deiner Barmherzigkeit voraus. Die kann uns niemand nehmen. Darum haben wir Grund zum Loben und zum Danken, auch in einer Welt, in der das Jammern und Klagen kein Ende nehmen will, in der das Jammern und Klagen viele Gründe hat. Und weil wir Grund haben, haben wir auch den Auftrag dazu, dir das zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt, was wir beklagen. Dich loben, das ist wohl unser Amt. Aber zu dir zu kommen mit unseren Bitten und unseren Fürbitten, das ist uns erlaubt. Wir danken dir für die Menschen, die uns bei unserem Loben helfen, mit ihren Stimmen, mit ihren Instrumenten. Für die, die hier die Gemeinde an der Orgel begleiten und auf andere Weise. Sie opfern dabei viel Einsatz, Zeit und Kraft. Der Dienst scheint oft selbstverständlich, Jahre und Jahrzehnte, aber ist es doch nicht. Deshalb segne sie ganz besonders. Herr, wir beten für alle, denen es heute schwerfällt, zu singen und zu loben. Wir bitten dich um deine liebevolle Zuwendung zu den Kranken, auch zu unseren Brüdern und Schwestern im Krankenhaus in Nordhorn. Wir denken an alle, die keinen Lebensmut mehr haben. An die Einsamen, an die hoffnungslos Kranken, an die, die sich um einen lieben Menschen kümmern oder die trauern. Wir bitten dich, barmherziger Gott, lass sie wieder einstimmen können in das Lied der Hoffnung und des Glaubens. Wir beten für die, die unter den Kriegen leiden, deren tägliches Brot der Hunger ist. Wir beten für die Menschen auf der Flucht, für die, die kein Obdach haben. Und gib uns, dass wir da, wo wir helfen, können es auch tun. Amen. Ja. Ja, unser Schlusslied ist heute Psalm 150 und in diesem Psalm singen wir die 3 Strophen. Den wir suchen und den wir uns selbst nicht geben können. Amen.